Vielleicht irritiert dich hier der etwas seltsame Aufbau heute Morgen hier vorne. Das hat mit der Predigt zu tun, dazu gleich später mehr. Vielleicht denkst du auch nur, Abendmahl plus Predigt von Thorsten gleich viel zu langer Gottesdienst. Ich versuche mich an den Rahmen zu halten, obwohl ich natürlich schon ein langes Vorprogramm, hatten. Was denkst du? Was fühlst du? Welche Fragen hast du? Welche Bedenken gehen dir durch den Kopf? Wo ist dir unwohl? Wo freust du dich? Ich freue mich auf das Abendmahl. Und ich freue mich, dass wir die Predigtreihe Abendmahl heute weiter fortsetzen können. Martin hat letzte Woche ja schon den Anfang gemacht, uns mit hineingenommen in die Symbolik und mit hineingenommen in das Herz Jesu. Ich habe mich danach gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Und daran knüpfen wir heute an. Und ich möchte uns den Text lesen, den Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben hat, zum Thema Abendmahl. Und ich lese uns heute mal nicht nur diesen kurzen Ausschnitt, den wir in der Regel vor dem Abendmahl als Einsetzungsworte hören, sondern mal den ganzen Abschnitt von Vers 11 an bis Vers 34. Ihr könnt den Text auf der Leinwand mitlesen, ihr könnt aber auch in euren eigenen Bibeln oder den mobilen Smartphone-Bibeln mitlesen, wie ihr mögt. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Es gibt nur eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich nicht um etwas, wofür ich euch loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist eine Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar bedrängt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, sprach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vorher Augen zu halten, dass es bei dem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns aus dem rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere regle ich, wenn ich komme. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern können und dass wir aus deinem Wort lesen können. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, durch deinen Heiligen Geist uns deine Worte aufschließt und uns deutlich machst, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast heute Morgen. Darum bitte ich dich. Amen. Also doch, Regeln für das Abendmahl sind wichtig. Es ist sogar lebensgefährlich, einfach so das Abendmahl zu feiern. Steht ja so in dem gerade gelesenen Bibeltext. Und deshalb habe ich auch sicherheitshalber alles abgesperrt. Also hier kommt nur rein, wer wirklich würdig ist. Wer sich an die Regeln hält. Wer ohne Beanstandung durch diesen Röntgenscanner durchgehen kann. Der darf beim Abendmahl mitmachen. Aber ist das wirklich so? Ist das das, was Gott möchte? Wir wollen uns die Situation in Korinth einfach mal anschauen. Und als erstes stellen wir fest, das Abendmahl wurde nicht in einem Gottesdienst gefeiert, so wie wir das machen, sondern beim Abendessen. Davon hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon gehört. Denn auch die ersten Christen, die haben genauso Abendmahl gefeiert. Sie haben sich im Tempel getroffen, um zu beten, und sie haben sich in den Häusern getroffen, um das Abendmahl zu feiern. Lukas berichtet davon. Und auch hier in Korinth ist das so. Man geht sogar davon aus, von der Form, wie die Korinther das Abendmahl gefeiert haben, dass es angelehnt war an das ehemals kultische Abendessen mit anschließend gemütlichen Ausklang zur Ehre der Götter. Als alles Heidnische wurde weggenommen und auch sonst wurden viele Dinge verändert, zum Beispiel die Anwesenheit der Frauen, weil die waren bei dem ursprünglichen Deipnon, so heißt es, und dem anschließenden Symposion nicht erlaubt, höchstens als Prostituierte. Das alles gab es natürlich beim Abendmahl der Christen nicht, aber dieser Rahmen, erst zusammen Abend zu essen und dann zu feiern, das gab es. Aber in Korinth lief trotzdem etwas schief. Es ging drunter und drüber. Und Paulus macht sich Sorgen. Nicht um den Rahmen. Interessanterweise spricht er den nämlich hier gar nicht an. Sondern um die Art und Weise, wie die Korinther das Abendmahl feiern. Und das Erste ist, kannst du mal weiterklingen? Genau, nochmal weiter. Nochmal, noch eins weiter. Ich habe keinen Präsenter hier. Genau. Sie warten nicht aufeinander. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sie betrinken sich beim Abendmahl. Und der dritte Punkt, sie beschämen die Armen, die später kommen, weil sie länger arbeiten müssen und nichts zu essen haben, weil sie arm sind. Die anderen haben schon alle gegessen. Sie haben schon alles weggegessen. Liegen vielleicht schon betrunken in der Ecke. Oh, wir haben schon mal angefangen, Abendmahl zu feiern. Prost. Und das kritisiert Paulus. Nicht das Abendmahl während dem Abendessen, sondern die Art und Weise, wie sie es feiern. Paulus kritisiert, wie die Reichen mit den Armen umgeht. Er kritisiert, dass die Reichen, die es sich leisten können, früh da zu sein, einfach anfangen zu trinken, zu essen. Und wenn die Armen kommen, ist einfach nichts mehr da. Und diese Kritik, die ist ihm so wichtig, weil dieses Verhalten der Korinther, das hat Auswirkungen auf den Sinn und den Zweck vom Abendmahl. Denn beim Abendmahl geht es eben um den Leib Christi und es geht um die Gemeinde. Nächste Folie, Mario. Leg mal eins weiter. Genau. Paulus schreibt dazu was und in dem, was er schreibt, wird nämlich eine Doppeldeutigkeit von Leib Christi deutlich. Das erste ist, klicken wir ruhig mal eins weiter, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Klar, wenn wir das Brot brechen, sein Leib für uns gebrochen. Das ist die eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist aber die Gemeinde. Paulus schreibt ja an vielen Stellen, auch gerade im Korintherbrief, vergleicht er die Gemeinde mit dem Leib Gottes. Leib Christi meint in diesem Text Jesus und die Gemeinde. Und das wird an mehreren Stellen deutlich. Vers 17, ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften so, dass es die Gemeinde nicht fördert. Vers 20 und 21, ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man das Essen nicht bezeichnen. Es ist eine Privatmahlzeit. Vers 33, was bedeutet das konkret, liebe Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Paulus geht es um die Gemeinde und um die Gemeinschaft. Lass einmal weiterklicken, denn da kommt jetzt ein Zitat von Uli Neuenhausen aus dem Buch. Martin hat es letzte Woche schon vorgestellt, und ich glaube, es gibt sogar noch ein paar Exemplare davon zu kaufen draußen. Uli Neuenhausen fasst es ganz gut zusammen und er sagt, wer Jesus verehrt, respektiert auch seinen Leib, die Gemeinde. Eins weiter. Und umgekehrt zeigen die Korinther in der Gleichgültigkeit gegenüber der Gemeinde, Gleichgültigkeit gegenüber allen anderen, dass ihnen Jesus beim Abendmahl kaum etwas bedeutet. Ich lese es nochmal. Wer Jesus verehrt, respektiert auch seinen Leib, die Gemeinde. Umgekehrt zeigen die Korinther in der Gleichgültigkeit gegenüber der Gemeinde, dass ihnen Jesus beim Abendmahl kaum etwas bedeutet. Das ist die Situation in Korinth. Und von dieser Situation, glaube ich, können wir lernen, für unsere Art Abendmahl zu feiern. Wir können überlegen, was läuft bei uns gut und was läuft bei uns vielleicht, wo ist noch Luft nach oben. Eine Sache, die mir eingefallen ist, ist der Rahmen. Paulus kritisiert zwar nicht konkret, dass das Abendmahl während dem Abendessen schlecht ist, aber er sagt schon, das Wesentliche muss im Mittelpunkt stehen. Und schnell vergisst man das während so einem Abendmahl. Wenn man dagegen nur ein Stück Brot hat und einen Schluck Wein oder Saft bei uns, dann bleibt es mehr im Zentrum. Und so hat man sich in der Kirchengeschichte gedacht, ja, wir integrieren es in den Gottesdienst. Und wir lösen es vom Abendessen. Wir haben festgelegte Sonntage, an denen wir das Abendmahl feiern. Das ist gut. Aber die Frage, wie bewusst feiern wir es? Welchen Stellenwert hat eigentlich das Abendmahl für uns ganz persönlich? Für mich und für dich? Und welchen Stellenwert hat auch das Abendmahl in unseren Gottesdiensten? Und ich finde das gut, dass wir jetzt gerade in diesen drei Predigten nochmal neu über das Thema Abendmahl nachdenken. Denn das hilft uns nochmal intensiv drauf zu gucken. Denn manchmal stehen wir so in der Gefahr, dass diese Feier, die gehört irgendwie dazu. Ja, die feiern wir an jedem zweiten Sonntag im Monat. Meistens. Aber manchmal kommt sie auch zu kurz. Dann gerade dann, wenn die Predigt mal wieder etwas länger war. Dann fehlt die Zeit für Lobpreis, dann fehlt die Zeit für Anbetung. Dann fehlt die Zeit für Gebet. Und auch Anteil zu nehmen und Anteil zu geben. Und das ist auch der zweite Punkt, der mir so beim Vorbereiten aufgefallen ist, wo ich dachte, Paulus ist die Gemeinschaft, das gemeinsame Bezeugen dessen, was Jesus für uns getan hat, unglaublich wichtig. Das hat für ihn einen höheren Stellenwert als der organisatorische oder liturgische Rahmen. Aber wie ist das bei uns mit der Gemeinschaft, wenn wir Abendmahl feiern? Also in der Regel haben wir fest den Nacken des Vordermanns im Blick. Und wenn wir Brot und Saft weitergeben, dann erhaschen wir vielleicht so einen kleinen Blick unseres Nachbarn. Wir reden nicht dabei, sind förmlich, vielleicht anbetend, still. Ist das Gemeinschaft? Oder können wir an dieser Stelle auch einfach mal neue Dinge ausprobieren? Ich musste an einen Besuch im Sommer erinnern. Wir waren eine Mitarbeiterin vom ehrenamtlichen Mitarbeiterin vom Bibellesebund und ich, wir waren zu einem Abendmahlsgottesdienst in der Gemeinde im Norden und wir sind da reingekommen. Es war ein Dienstagabend, in dem sie das Abendmahl gefeiert haben. Und es war ein Kreis ungefähr von so vielen Leuten wie hier, nicht so viele wie im Gottesdienst am Sonntag. Und das startete mit Lobpreis und ich war schon ganz gespannt, wie wird denn das Abendmahl wohl in der Gemeinde gefeiert. Und dann war ich ganz überrascht, dass der Pastor dann nach vorne einlud in so einem großen Kreis. Und dann war auf einmal ganz viel Zeit, nicht nur da, dass da Brot und Saft ausgeteilt wurden, sondern da wurden Zeugnisse gesagt. Da fing auf einmal an, jemand zu beten. Während einem Gebet kam der Pastor der Gemeinde auf mich zu und sagte, Thorsten, kannst du dir vorstellen, spontan was zum Kiwi-Ferientreff zu erzählen? Und dann haben wir es gemacht, mitten während dem Abendmahl haben wir erzählt von der Arbeit, die wir da oben machen. Und die Geschwister haben uns haben sich dann neben uns gestellt und haben uns gesegnet für die Arbeit. Ich fand das sehr bewegend und alles in diesem Kontext des Abendmahlfeierns. Wir kommen zu einer zweiten Frage. Also wie wir zusammen feiern, ist die eine. Die zweite ist jetzt, wer ist würdig? Und das ist eine spannende Frage in diesem Text. Und der hängt mit diesem Aufbau hier vorne zusammen. In Vers 27, Mario, einmal weiterklicken, ja, danke, steht nach der Elberfelder Übersetzung, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Huf, schwere Kost. Und ich glaube, dass einige von uns in ihrem Herzen die Frage bewegen, bin ich eigentlich gut genug fürs Abendmahl? Feiere ich das Abendmahl würdig genug? Mache ich mich vielleicht irgendwo schuldig? Bin ich gut genug als Christ, um überhaupt Abendmahl zu feiern? Und ich habe hier vorne mal versucht, aufzubauen, was so in manchen Herzen auch verankert ist. Das Abendmahl ist abgesperrt. Es ist so ein ganz besonderer Bereich in der Gemeinde. Da darf nicht jeder dran. Zugang haben nur Leute, die würdig sind. Denn man muss ja durch diesen Scanner durch. Und ihr kennt die aus dem, vom Flughafen oder von irgendwelchen anderen Sicherheits-, die Dinger piepsen sofort, wenn irgendwas nicht ganz korrekt ist. Und dann kommen die Leute und untersuchen nochmal genau und gucken nochmal genau. Ist da wirklich irgendwas, was derjenige damit in ein Flugzeug reinschleppen will? Dieses Bild habe ich versucht, einfach mal hier mitzunehmen. Unser Leben wird gecheckt. Bin ich würdig? Ist das auch kein Problem? Ich fühle mich gut, ich bin gut als Christ, also gehe ich durch, mach das einfach. Aber was ist? Paulus spricht ja sogar von Gericht und von Strafen. Paulus bringt die Probleme beim Abendmahl im konkreten Zusammenhang mit Krankheiten in der Gemeinde. Interessanter Aspekt. Und es gibt Freikirchen, in denen das ein wirkliches Thema ist, bei dem man sich offiziell zum Abendmahl anmelden muss, bei dem man einen Brüderbesuch kriegt. Und wenn man dann in der fremden Gemeinde ist, dann muss man so ein Empfehlungsschreiben mitnehmen. Hier, ich darf von meiner Heimatgemeinde aus hier teilnehmen. Das haben wir nicht und da bin ich froh drum. Sehr froh. Aber manchmal lesen wir diese Stelle laut hier vorne vor oder auch für uns persönlich. Und dann ist wieder die Frage, habe ich jetzt alle Sünden bekannt, um auch zum Abendmahl gehen zu dürfen? Überprüf doch bitte noch einmal, ob du wirklich würdig bist. Ich habe mir die Frage gestellt, was will Paulus eigentlich damit aussagen? Worauf bezieht sich dieses Würdigsein? Bezieht sich das Würdigsein wirklich auf mich als Person, auf meinen geistlichen Zustand? Also grammatikalisch wäre das dann ein Adjektiv, dieses würdig. Ich bin ein würdiger Christ, weil ich regelmäßig bete. Ich bin würdig, weil ich mich geistlich fühle, weil ich in der Bibel lese und mich darin auskenne, weil ich, was weiß ich, alles getan habe. Oder ich bin ein unwürdiger Christ, weil ich gerade nichts auf die Kette kriege, mich so weit weg von Gott fühle, Probleme habe, Sorgen habe, Zweifel habe, Angst habe. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht würdig. Ist das das, was Paulus sagen will? Dass wir uns selbst beurteilen? Wir lesen den Vers nochmal und ich lese ihn nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe ihn auch wieder auf der Leinwand. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Hier ist es etwas anders übersetzt. Hier ist die Rede von unwürdiger Weise. Gerade grammatikalisch ein Adverb. Und tatsächlich steht im Griechischen ein Adverb und kein Adjektiv. Es geht also nicht darum, ob ich mich würdig fühle oder ein anderer über mich entscheidet, dass ich würdig bin als Christ, ob mir mein Christsein in der zurückliegenden Woche oder im zurückliegenden Monat gelungen ist oder nicht, ob ich genug gebetet habe, ob mein Glaube stark genug war, sondern ob die Form, das Wie, auf welche Weise ich das Abendmahl nehme, würdig ist, nämlich zum Gedenken an Jesus, um Jesu die Ehre zu geben, um zu bezeugen, ja, Jesus Christus ist auch für mich gestorben. Gnade statt Selbstzufriedenheit. Übrigens, Jesus hat das Abendmahl mit seinen Jüngern eingesetzt. Und das war alles andere als eine perfekte Truppe. Petrus war mit dabei, er hätte eigentlich auch nicht mehr mit dabei sein dürfen, wenn es um Perfektion hätte gehen müssen. Judas war sogar noch mit dabei. Beim Abendmahl geht es nicht um die Zufriedenheit über mein eigenes geistliches Leben, sondern um den, der alles für mich und für mein Leben gegeben hat. Das Abendmahl ist eine Einladung der Gnade. Ich weiß, ich bin nicht würdig. Egal wie gut oder schlecht die letzte Woche war, egal wie viel oder wenig ich gebetet oder in der Bibel gelesen habe, egal wie viele oder wenige gute Taten ich getan habe, ich brauche keinen Scanner. Ich brauche auch keine Absperrung. Weil wenn wir danach gingen, dürfte hier keiner rein. Das Einzige, was ich brauche, na, das sollte stehen bleiben, das war eigentlich geplant. Das Einzige, was ich brauche, danke, jetzt steht's, ist das Kreuz. Das Einzige, was ich brauche, ist das Kreuz. Würdig zu feiern bedeutet nämlich, das Abendmahl um Jesu Christi willen zu feiern. Es verdeutlicht in Brot und Saft, dass Jesus für mich gestorben ist. Es bedeutet, dass er an meiner Stelle starb, dass er für mich gelitten hat, dass er für mein Leben teuer bezahlt hat, dass er mich aus aller meiner Schuld befreit hat. Das Abendmahl ist Gnade zum Anfassen, zum Fühlen, zum Schmecken. Und wie genial ist das denn, dass Gott uns diese Zeichen gegeben hat, mit denen wir uns immer und immer wieder genau daran erinnern können, an Gnade. Es ist eine Einladung an die Sünder, auf Jesus zu bauen, und eben nicht auf die eigene Gerechtigkeit. Das Abendmahl ist die Einladung an die, die sich unwürdig fühlen, Gott unter die Augen zu treten, weil ihnen Nachfolge nicht so gelingt, wie sie es möchten. Das Abendmahl ist eine Einladung an alle Menschen, die unter ihren Defiziten im Leben leiden, die keinen Ausweg sehen, als sich direkt an Jesus zu wenden, an alle Gescheiterten, an alle Alleinerziehenden, Trauernden, Arbeitslosen, Einsamen und was auch immer wir da noch einfügen können. Das Abendmahl ist eine Einladung an alle, denen es eben nicht gelingt, eine fromme Fassade aufrechtzuerhalten und die sich nach Annahme und Liebe sehnen, die man sich eben nicht verdienen kann, sondern die man nur geschenkt bekommen kann. Das Abendmahl ist eine Einladung an alle, die mit Sünde nicht fertig werden und vor Schuldgefühlen nicht mehr schlafen können. Das Abendmahl ist die Einladung der Gnade. Hier wird deutlich, was Jesus für uns getan hat. Hier erinnern wir uns an dieses großartige Werk auf Golgatha. Gott hasst Sünde, ja. Das ist Fakt und Sünde trennt uns von Gott. An dieser Tatsache können wir nicht rütteln. Und es wird auch einmal sein, dass Sünde bestraft wird, dass Sünde gerichtet wird. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus genau dafür auf die Erde gekommen ist, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Das war sein Weg, das war sein Plan, das war Gottes Idee, um uns in seine Familie zu adoptieren. Und wenn wir uns mit dem Abendmahl daran erinnern, dann ist es gleichzeitig auch immer wieder der Aufruf, zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, ich krieg mein Leben nicht auf die Kette. Ich werde immer wieder schuldig und es gibt immer Punkte, an denen ich scheitere, an denen ich versage. Vergib mir. Und Jesus vergibt mir. Immer wieder. Jeden Tag neu. Immer wenn ich ihn darum bitte, weil er ist für mich am Kreuz gestorben. Ist es nicht genial? Hier steht kein Scanner, hier steht das Kreuz. Hier werde ich nicht durchleuchtet. Und wenn es piept, kommt die Security und zieht mich aus dem Verkehr. Nein, hier am Kreuz darf ich abladen, darf ich loswerden. Und hier darf ich schmecken, mit welcher Gnade Gott mir begegnet. Nächste Folie. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Was empfindest du, wenn du ans Abendmahl denkst? Das war ja meine Frage zu Beginn. Das Problem in Korinth, das Abendmahl, hatte seine eigentliche Bedeutung verloren. Es war irgendwie im Abendessen untergegangen. Jesus und sein Opfer standen nicht mehr im Mittelpunkt. Und auch die Gemeinde stand nicht mehr im Mittelpunkt. Die Armen wurden vergessen, missachtet und bloßgestellt. Ich füge mir meine letzte Seite. Nein, oder? Doch. Ist nicht da. Egal. Kriegen wir auch so noch hin, den Schluss. Und deshalb, wer Jesus verehrt, respektiert auch seinen Leib, die Gemeinde. Die Gemeinde. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Und das ist das Erste, was mir wichtig ist. Das Zweite, bei der Frage nach dem Würdig, bei dem Abendmahl geht es eben nicht um die Zufriedenheit über mein eigenes geistliches Leben, sondern um den, der alles für mein Leben gegeben hat. Das Abendmahl ist die Einladung der Gnade. Und das wollen wir heute Morgen feiern. Und dazu lade ich euch ein. Wir werden es in einer anderen Form feiern, als wir es hier in der Gemeinde gewohnt sind. Wir werden es gleich hier vorne feiern. Wir werden wahrscheinlich 2 Durchgänge machen, uns in einem großen Kreis hier vorne aufstellen. Und Martin und ich werden euch das Abendmahl austeilen. Wer, und das möchte ich an der Stelle auch schon mal sagen, wer lieber sitzen bleiben möchte oder wer sagt, ich kann nicht nach vorne kommen, weil ich nicht so lange stehen kann, der darf sich dann auch melden und dann bringen wir das Abendmahl nochmal an den Platz. Aber wir laden euch jetzt gleich hier ein, nach hier vorne zu kommen. Aber bevor wir das tun, wollen wir Gott mit Liedern ehren. Wir wollen ihn loben und anbeten mit Liedern, mit Gebeten. Und ich lade euch dazu ein.